Ja, bevor wir jetzt wirklich dann endgültig einmal in die kümmische Hochzeit hineingehen, noch schnell fertig die Geschichte eben des Rosenkreuzer Ordens, wie sie uns in der Fama Fraternitatis berichtet wird. Also das heißt namentlich die Lebensgeschichte des Christian Rosenkreuz in dieser Inkarnation im 14., 15. Jahrhundert. Wir haben jetzt eh schon ein paar Mal wiederholt die Reise in den Orient, die zentral ist, also wo er mit seinem Mitbruder mitreist, weil er ist ja zur Erziehung in ein Kloster gegeben worden, weil er ist adeliger Abstammung, aber seine Eltern sind verarmt und daher kommt er mit 5 Jahren ins Kloster. Mit 16 Jahren will er nach Jerusalem reisen und das ist gerade die Gelegenheit, da ein Mitbruder eben dorthin reist. Der stirbt aber auf der Reise in Zypern. Christian Rosenkreuz geht aber dann weiter, kommt nach Damaskus, lernt dort also auch eine geistige Bruderschaft kennen. Und die erzählen ihm von Damkar, dem eigentlichen Zentrum ihrer Geistigkeit, das liegt also im heutigen Jemen, also Saba, damals Saba, also nein, damals eigentlich auch nicht mehr Saba, aber ursprünglich einmal in der Vergangenheit Saba. Das ist ja auch eine alte Beziehung, die Individualität des Christian Rosenkreuz mit Saba verbindet. Wenn wir zurückdenken, er war inkarniert zur Zeit Salomons als der Tempelbaumeister Hiram und da kam damals die Königin von Saba, um den Salomon eigentlich zu besuchen, aber sie hat sich dann eben auch mit dem Hiram verbunden, weil sie erkannt hat, dass bei ihm die Zukunft drinnen liegt. Also der Salomon als in dem Fall typischer Abel-Vertreter hat den Rückblick in die geistige Welt und nicht die Kraft, also die Erde umzugestalten. Und die Zukunft der Erde und der Menschheit überhaupt liegt aber darin, die Erde umzugestalten. Und das ist die Aufgabe der Kainssöhne. Und Hiram, später Christian Rosenkreuz, kommt eben aus dieser Kainsströmung in Wahrheit. Und also er geht dort nach Damkar. In Wahrheit sind die Weisen, die dort sind, jene 12 Weisen vor allem, die ihn in seiner vorigen Inkarnation umgeben haben, also als junger Knabe im Kreis dieser 12 Eingeweihten aufgewachsen ist, die ihm ihr ganzes Wissen vermittelt haben und der ihnen dieses Wissen aber in einer verwandelten Form wieder zurückgeben konnte, also in einer erhöhten Form einfach. Und also die trifft er letztlich dort wieder in der nächsten Inkarnation und mit diesem Wissen versehen macht er sich dann auf den Heimweg zurück, also über Ägypten, an der Nordküste Afrikas entlang, über Marokko, dann Spanien hinein und nach Europa, um eigentlich eine Generalreformation von ganz Europa in die Wege zu leiten, eine geistige Reformation von ganz Europa. Ist ja im Übrigen auch die Zeit so der äußeren Reformation, also evangelische Kirche, Luther ist ja fast zeitgleich, ein bisschen früher, aber es überschneidet sich großteils. Also es geht vor allem um eine soziale Veränderung auch im ganzen Europa, die ja dann nicht in dem Sinn gelingt, weil der relativ bald der 30-jährige Krieg darüber kommt, jedenfalls also dann, nachdem diese Rosenkreuzer Schriften veröffentlicht wurden, sagen wir es einmal so. Weil das ist ja erst dann ein bisschen später, als eben Christian Rosenkreuz tatsächlich gelebt hat. Und er wird aber eben, Christian Rosenkreuz wird von den Menschen nicht verstanden.
Buchdruck war dann etwas später.
Hm? Buchdruck, naja, auch um die Zeit. Ja. Auch um die Zeit. Aber eben zu seinen Lebzeiten wird noch nichts gedruckt. Also jedenfalls nicht die Rosenkreuzer Werke, sondern die entstehen, das werden wir dann eh gleich merken, 120 Jahre nach seinem Tod kommen die heraus. Das ist also die nächste.
Bitte? Die Bibeln sind mit der Hand
geschrieben worden, ja. Ja, wunderschön eigentlich. Also unheimlich meditative Tätigkeit auch. Also diese ganzen Schriften, Bibel und andere gelehrte Werke zu verfassen.
In der Menge,
ja. Klar, da gab es gerade die großen Skriptorien, also in den ganzen Klöstern und so weiter, gab es dann Dutzende Mönche, die den ganzen Tag damit beschäftigt waren, Bücher zu kopieren zum Beispiel. Weil jetzt hast du das einmal gehabt, na gut, aber das sollte ja dann weitergegeben werden, also mussten sie kopiert werden. Und das sind großteils wirkliche Kunstwerke. Wunderschön. Aber zunächst einmal ist das Wissen der Rosenkreuzer, das sich zunächst einmal bezieht auf das sogenannte Liber Mundi, also das Buch der Welt. Das heißt, ein Wissen um die geistigen Kräfte, die in der äußeren Welt wirken. Das ist so die untere Stufe, könnte man sagen. Also dieses Wissen nimmt er mit, und nachdem man merkt, dass die Menschen in Europa überhaupt keinen Zugang dazu haben, zu dem, was er anregt, zieht er sich zunächst einmal zurück für 5 Jahre, sammelt einmal die wichtigsten Gedanken schriftlich auch, also zu diesem Liber Mundi. Er hat schon vorher begonnen, das ins Lateinische zu übertragen. Und dann sucht er sich Mitbrüder sozusagen. Und er sucht sie also aus den Brüdern des Klosters, in dem er erzogen wurde. Da findet er also 3 Brüder, die bereit sind, mit ihm mitzugehen. Und die jetzt gemeinsam dann dieses Liber Mundi auch in schriftlicher Form fertigstellen oder versuchen fertigzustellen und zugleich auch damit beginnen, unentgeltlich Kranke zu pflegen. Also das ist eins der wesentlichen Aufgaben, die sich dieser Orden, der sich jetzt Orden des R.C. nennt, also des Rosenkreuzes, nennt. Also eine der Hauptaufgaben ist die unentgeltliche Krankenpflege, also heilend im weitesten Sinne zu wirken und eben getreu dieses geistige Wissen zu sammeln und in, naja, okkulter Schrift niederzuschreiben. Das heißt also in eingeweihten Sprache niederzuschreiben. Das heißt, die Werke sind so verfasst, dass sie nicht einfach zu lesen sind dadurch, sondern sie sind in einer Sprache, die nur dem verständlich ist, der diese okkulte Sprache kennt in gewisser Weise, wobei das eben nicht ein Auswendiglernen von irgendeiner Geheimschrift ist in Wahrheit, sondern in Wahrheit muss man die Bilder lesen können. Das heißt, diese eingeweihten Texte lesen heißt nichts anderes, als dass ich die Inspiration empfange, aus der der Text entstanden ist. Das heißt, ich sehe die Bilder, die da beschrieben werden, weil meistens wird sehr bildhaft geschrieben oder vielfach eben auch mit Grafiken oder Zeichnungen, mit Bildern etwas dargestellt, die dem heutigen Menschen kaum was sagen. Muss man auch dazu sagen, weil sie natürlich auch Symbole jetzt ihrer Zeit verwendet haben oder in ihrer Art verwendet haben, das tut aber der ganzen Sache keinen Abbruch. Ich meine, man kann sie trotzdem lesen, wenn man also fähig ist, erstens imaginativ zu erleben, weil dann sehe ich schon, dass die Zeichnung ja nur ein vages Abbild der eigentlichen Imagination ist. Also so wie wir das vorher kurz angesprochen haben, eigentlich entsteht zunächst einmal eine Art Gefühlseindruck. Und den versuche ich jetzt so bewusst zu fassen, dass ich ihn beschreiben kann, mir selber mal beschreiben kann. Und aus dem entsteht dann, wie soll ich sagen, das sinnliche Abbild, das ich dann kommunizieren kann. Weil, bitte schildere Liebe. Bilde Liebe irgendwie ab. Das ist, es gibt tolle Bilder dazu, die das aussagen und die das, wo das Bild deutlich spricht zu einem, dann ist es immer ein guter Maler, der das ausdrücken kann. Aber eigentlich ist es etwas, was ich mal mit dem Herzen erleben muss. Und wenn ich es nicht erlebe mit dem Herzen, dann wird mir auch das Bild nichts sagen. Oder der poetischste Text nichts sagen, wenn ich es nicht wirklich erleben kann. Es geht also in der Esoterik, im Okkulten, im Geistigen eigentlich immer darum, zu diesem authentischen Erlebnis zu kommen. Dann habe ich es. Also geistige Wahrnehmung beruht auf dem, auf nichts anderem. Also das heißt, nur eben halt noch viel tiefer und intensiver und detailreicher, als man es halt im Alltagsleben erlebt. Also das ist eben die Frage. Sicher, gibt einzelne Menschen, die Liebe auch so intensiv erlebt haben in ihrem Leben, dass sie sehr wohl also eine Ahnung haben, was da wirklich dahinter steckt. Dass das viel mehr ist, als das, was man so durchschnittlich davon hat. Ich liebe dich. Und das ist noch ein bisschen dünner. Also das, weil da hinter wirklicher Liebe steckt ja unheimlich viel, viel mehr. Also auch wenn ich es jetzt nur auf der rein menschlichen Ebene zwischen zwei Menschen nehme, da steckt ja ein Schicksal dahinter, das unter Umständen über Inkarnationen geht. Das ist ja nicht zufällig, dass man zusammenkommt. Und da hängen, weiß ich nicht, wenn man vielleicht Kinder gemeinsam hat, da stecken karmische Linien dahinter. Und das alles mitzunehmen irgendwo, nicht, dass ich alles sehen muss von früheren Inkarnationen, aber das Bewusstsein dafür zu haben, also nicht so wie es heute ist, so halt, wie ist eh auf Zeit, oder wie heißt das halt so auf 5-7 Jahre, dann kann man es eh nicht mehr anschauen und dann geht es halt auseinander. Ist ja heute ziemlich üblich, also im Zeichen halt des Individualismus, also sprich Egoismus in Wahrheit.
Was die Menschen dann machen, ist ja eine zweite Geschichte, nicht? Aber wenn man zum Begriff wieder zurück...
Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich ist es zweierlei. Aber
es wird halt nicht so erlebt, sonst wäre es halt anders.
Ja, sonst wäre es anders, ja.
Aber wenn es nicht bewusst erlebt wird.
Nein, ich meine, es kann da die verschiedensten Dinge geben. Ich meine, es kann alles geben. Es kann natürlich Komplikationen dabei geben. Ich meine, es kann eine Liebe entstehen zu zwei verschiedenen Menschen. Und das ist eigentlich was nicht passt in unsere Gesellschaftskultur. Das kann eine karmische Verbindung da sein. Wie gehe ich mit dem um? Also mit diesen Dingen. Wenn es jetzt nur, weiß nicht, sexuelle Erregung ist, ne, das ist Flusch. Das hat keine Bedeutung in Wahrheit. Also das, aber es kann auch echte Liebe, also sollte einen ja eigentlich mit vielen Menschen verbinden. Und das hat ja jetzt wieder mit Sexualität und Erotik wieder im Grunde gar nichts zu tun. Überhaupt nichts. Und
ja, wie bringe ich das in ein Bild? Ja, wenn es,
genau.
Also wenn ich es erlebt habe, dann kann ich ein Bild wie ein begabter Maler malen oder...
Oder als Dichter ist irgendwie in Worte fassen. Ja, das kann man versuchen, aber es wird sich nur der wirklich verstehen, der das durch eigenes Erleben nachvollziehen kann. Weil sonst ist das tollste Gedicht, wenn es nicht wirklich erleben kann, sind es Worte und bleiben äußerlich irgendwo. Und ein Bild ist halt dann schön und aber
bleibt
auch äußerlich. Also es ist wie diese Szene da halt im ersten Drama, ja, mit dem Capesius und mit dem Strada im Mysteriendrama, wo er die Leinwand durchstoßen will. Mhm. Er sagt, jetzt endlich erkenne ich meinen Freund Capesius, aber wo ist er eigentlich? Die toten Farben können es nicht sein, die auf der Leinwand bicken, die sind es ja nicht. Und wieso sehe ich es jetzt erst durch das Bild und habe es nie gesehen, als ich ihm gegenüber gestanden bin? Und das Bild offenbart es mir, weil der Maler ihm das geschafft hat. Aber wo ist es?
Ja, in seinem Erleben.
In seinem Erleben, aber das wird angeregt durch dieses Bild, das der Maler gemalt hat. Aber zum Erleben komme ich im Grunde erst, wenn ich das ganze Bild wieder wegstreiche. Im Grunde, das hat mich nur dorthin geführt. Also es war Wegweiser sozusagen. Hat mir die Augen geöffnet.
Also zu den Libamundis gehören dann auch die Menschen, die es lesen können.
Da gehören die Menschen dazu, die es lesen können.
Und der zweite.
Es ist ja dann bei der kümischen Hochzeit, also auf dem Buch über die kümische Hochzeit, wo die drinnen steht, steht ja auch am Anfang eigentlich, dass es also nicht an Uneingeweihte weitergegeben werden soll. Man soll also die Perle nicht vor die Säue werfen, sozusagen. Allerdings, das Buch wird interessanterweise trotzdem geschrieben und auch weitergegeben. Also das heißt, es ist nicht gemeint damit, dass es versteckt gehalten wird, sondern es versteckt sich eigentlich selber dadurch, dass die Leute nicht lesen können.
Weil, und das gibt es noch, dieses Libermundi?
Naja, das Libermundi, das ist jetzt eine gute Frage natürlich. Das ist jetzt die Frage natürlich. Also es sind, bekannt sind keine überlieferten Exemplare davon und es wurde auch streng also gehalten innerhalb des Ordens. Und wahrscheinlich würde es den wenigsten heute irgendwas nützen. Aber es ist drinnen sicher ein großer Teil in dem, was dann spät, vielleicht ein bisschen verfälscht und nicht mehr so ganz originalgetreu, aber doch vom Original stammen, das was erhalten ist und auch zugänglich ist, diese Rosenkreuzer Schriften aus dem 17., 18. Jahrhundert, also so Ende 18. Jahrhundert meines Wissens. Also die sogenannten geheimen Figuren der Rosenkreuzer aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Heißt das, da gibt es Texte dazu und der Hauptteil sind die Zeichnungen, die Diagramme, wo sehr viel dargestellt ist. Ich zeige es euch das nächste Mal. Ich bringe euch das nächste Mal mit ein paar Ausdrucke, so Beispiele dazu, wie sowas ausschaut. Ja, solche Diagramme können sehr wertvoll sein, wenn man sie lesen kann. Das ist so wie die Geschichten bei den Kabbalisten. Der Sephirotbaum und diese ganzen Dinge. Das ist im Grunde, wenn man es sich anschaut, ein völlig abstraktes Schema. Aber wenn ich es als Schlüssel benutze, Inspirationen einzufangen, dann ist das unendlich wertvoll. Mhm. Weil wenn ich meditiere über diese Dinge, dann öffnet es mir den Weg zur Imagination und insbesondere zur Inspiration. Weil ohne Inspiration nützt die Imagination im Grunde gar nichts. Das werden wir dann merken bei der kümischen Hochzeit. Weil die zunächst in Bildern geschildert ist und ich werde sie auch zunächst einmal so schildern, wie sie drinnen stehen und die sind nicht so ohne weiteres gleich selbsterklärend. Und das wäre auch nicht gut, sofort gleich bedeutet das, weil das ist es nicht, sondern es ist es, dieses Leben mit den Bildern ist wichtig. Aber das Ding, genau, der Ofen. Hat sich der abgestellt?
Da ist draußen. Der Ofen hat sich abgestellt.
Ich glaube, ja.
Ja, da.
Ja, vielleicht soll er das sogar.
Ja, das ist der Thermostat.
Ja, wahrscheinlich. Na, passt. Ist mir nur aufgefallen. Ich habe gehört, dass ich nichts mehr höre.
Ja, zu den Grafiken wollte ich noch sagen, das Einfachste ist die Enkelhierarchie. Ja?
Ja.
Wenn man die unvoreingenommen anschaut und nie was sich nie damit beschäftigt hat,
sagt es einem gar nichts. Sagt es einem gar nichts. Ja.
Man kann sich dann hinein.
Ja, natürlich, richtig. Richtig. Ja, also das werden wir dann versuchen, lesen zu lernen. Aber das eben, wie gesagt, die kümische Hochzeit ist im Grunde, geht die schon darüber hinaus, über das Libermundi. Na, wir werden das gleich kennenlernen. Weil ich möchte jetzt noch fertig machen, wie ging es denn weiter mit diesem Orden jetzt? Also es waren zunächst vier Brüder inklusive des Christian Rosenkreuz, nach einiger Zeit kommen sie zur Erkenntnis, sie bräuchten noch mehr, um das Werk zu vollenden, also mehr Mitstreiter, und sie finden dann tatsächlich noch weitere vier, also es sind dann insgesamt 8, die diesen Orden ausmachen, und es wird beschlossen, dass sie in die Welt hinausziehen, eben heilend, als Heiler tätig sind, also Kranke pflegen, unentgeltlich, und schauen überall in der Welt, ob das, was sie in ihrem Libamundi festgehalten haben, sozusagen, ob sich das auch überall bewahrheitet. Also das Ganze auch noch einmal in der Welt überall zu prüfen. Das ist ihre Aufgabe. Und es wird weiter vereinbart, dass der Christian Rosenkreuz selber aber im Zentrum, also in diesem Haus des Heiligen Geistes bleibt, das also auch errichtet wurde, an unbekannter Stelle. Und dass ein zweiter Bruder bei ihm bleibt. Also das heißt, de facto sind immer 6 in der Welt unterwegs und sie sollen jährlich einmal zurückkommen oder wenn sie, also zum Zentrum zurückkommen oder wenn sie verhindert sind, dem Nachricht geben. Und weiter soll jeder dafür sorgen, einen Nachfolger zu finden. Also schon für die Zeit, wenn er vielleicht dann einmal diese Welt verlässt, also rechtzeitig sich um einen Nachfolger zu kümmern. Und es beginnt dann natürlich auch die Zeit irgendwann, wo wirklich der Erste einmal stirbt, in England zunächst einmal, also der ist nach England gegangen. Namen sind keine überliefert, das sind nur Initialen überliefert. Also der Bruder hat zum Beispiel die Initialen I.O. Und es wird von ihm gesagt, dass er in der Kabbala sehr bewandert war, also in dieser jüdisch-christlichen Geheimlehre, muss man eigentlich sagen, weil da gibt es sehr starke Überschneidungen, nämlich nach beiden Richtungen. Also es ist auch die jüdische Kabbala hat so deutlich sehr viele christliche Elemente auch drinnen. Ja. Also die hat sich so richtig entfaltet eigentlich in der Berührung zwischen Christentum und Judentum. Und also der Erste stirbt, Christian Rosenkreuz ruft dann also alle seine Brüder zusammen und etwa zu dieser Zeit dürfte eben auch eine Grabstätte errichtet worden sein in dem zentralen Tempel des Heiligen Geistes. Und jetzt lange, und es wurde außerdem aber auch beschlossen, dass nichts weiter verlautbart wird darüber, wo die einzelnen Brüder bestattet sind oder Dinge, also man weiß nichts. Das wird nicht an die Nachfolger weitergegeben, ganz bewusst nicht. Also die wissen das nicht. Und es ist aber, ohne dass die Nachfolger es wissen, die Grabstätte des Christian Rosenkreuz in diesem Tempel des Heiligen Geistes errichtet worden. Aber zugemauert das Ganze und nicht zugänglich. Also das heißt, die nachfolgenden Brüder wussten das nicht. Und einer der nachfolgenden Brüder, der auch ein begabter Baumeister ist, hat das Vorhaben, den Tempel umzubauen, zu erweitern irgendwo und zu renovieren halt sozusagen. Und während dieser Bauarbeiten will er eine große Messingtafel von einer Wand herunterlösen und die ist aber so fest in der Wand befestigt, dass ein ganzes großes Mauerstück herausbricht und dann wird eine verborgene Tür dahinter sichtbar. Und auf dieser Tür, auf dieser verborgenen Tür steht jetzt in großen Lettern, nach 120 Jahren werde ich offen stehen. Das Aha. steht auf der Tür drauf. Nach 120 Jahren werde ich offen stehen. Und schauen wir uns das an, wie das im Text anhört. Ich habe jetzt beschlossen, nicht ganz den Urtext zu nehmen, der ein bisschen schwer zu lesen ist, sondern eine leichte Eindeutschung. Es ist ja auch der Urtext in Deutsch geschrieben, aber halt im Deutsch des 17. Jahrhunderts, und das ist ein bisschen...
Haben Sie es nicht in Latein geschrieben?
Nein. Die, also das Libamundi Wahrscheinlich schon, aber es geht ja jetzt um die Fama Fraternitatis, die berichtet von dem Orden. Und die ist dezidiert und ganz bewusst in Deutsch geschrieben. Und weil ja auch der Christian Rosenkreuz aus deutschen Landen stammt, das wird extra betont. Also im Grund heißt es aus dem Herzen Europas. Das ist im Wesentlichen damit gemeint. Das wurde damals das Deutsche. Ja, ja, ja. Naja, es war auf jeden Fall irgendwo am Rhein. Also es war nicht an der Donau zumindest.
Ich habe sehr Spaß gehabt.
Genau. Ja. Nein, ich meine, zu der Zeit gab es ja zum Beispiel nicht jetzt wirklich ein deutsches Reich oder so. Es gab die vielen Fürstentümer und diese Sachen. Also das hat noch nichts mit dem späteren Deutschland oder mit dem deutschen Kaiserreich oder sowas zu tun. Und auch das römische Reich deutscher Nation ist auch wieder was anderes. Also aber jedenfalls ist es in dem zwar schon Neuhochdeutsch, aber der damaligen Zeit geschrieben und das ist ein bisschen unorganisch. Es gibt also einige ganz gute Übertragungen ins heutige Deutsch, ohne es zu sehr zu modernisieren. Also die Übersetzung, die da habe, sozusagen ist vom Gerhard Wehr.
Aha.
Der Gerhard Wehr ist relativ bekannt, also er hat sich viel mit Mystikern beschäftigt. Also er war Theologe an sich von seiner Ausbildung her. Und
ich glaube, Psycho.
Ja, ja, auch. Aber kommt also aus der evangelischen Theologie letztlich auch irgendwo. Hat sich auch viel mit Anthroposophie beschäftigt, hat er über Rudolf Steiner geschrieben, vieles auch. Also sehr, sehr offener Mensch eigentlich. Er lebt jetzt nicht mehr, ist er vor ein paar Jahren, glaube ich, gestorben. Also vor kurzem, relativ kurz erst, das ist vielleicht 2-3 Jahre.
Ach so.
Ja, ja, so kurz, ja, ja. War aber schon recht bedacht jetzt dann. Also, nach 120 Jahren werde ich offenstehen. Das steht allerdings tatsächlich in Latein. Post CXX Annus Patebo. Also CXX ist 120. Also C für 100 und zweimal die 10. Für die alte Jahreszahl darunter dankten wir Gott und ließen die Sache am selben Abend auf sich beruhen. Also sie haben jetzt also die Taufe herausgebrochen, die Tür entdeckt und jetzt beschließen sie einmal, die Sache ruhen zu lassen. Dreimal besonnen wir uns auf unsere Confessio, also die Confessio Fraternitatis, die Ordensregeln sozusagen. Da ist eben zum Beispiel drinnen, also um ohne Entgelt Kranke zu pflegen und so weiter, also diese Dinge und eben das geistige Wissen festzuhalten, unverfälscht und vollständig und diese Dinge. So, also besannen wir uns auf unsere Confessio, denn was wir hier offenbaren, geschieht den dafür Würdigen zunutz, den Unwürdigen soll es, will's Gott, wenig frommen. Denn gleich wie unsere Türe sich nach so vielen Jahren sich in wunderbarer Weise eröffnet, also soll auch für Europa eine Tür aufgehen, wenn das Gemäuer weg ist. Eine Türe, die sich schon sehen lässt, und von nicht wenigen mit Begierde erwartet wird. Also wieder, es geht ganz zentral also um eine Veränderung in Europa. Das ist gemeint damit. So, des Morgens öffneten wir die Türe und fanden ein Gewölbe mit 7 Seiten und Ecken. Also 7-eckiger Grundriss. Die 7 Zahl, die 7, der 7 Stern oder auch das 7 Eck hängt stark mit dem Christus zusammen. Also das 7 Eck überhaupt ist ein Symbol für das mystische Lamm, für den Christus letztlich. Da sind dann die 7 Planeten an den Spitzen drauf gezeichnet. Ich glaube, ich habe sowas sogar da irgendwo. Ich habe nicht zufällig vorhin gesehen. So schaut das aus und da sind die Planetenzeichen, da sind überall Augen und da sind die Planetenzeichen, seht ihr das?
In der Form war das?
Nein, es ist ein 7-Eck gestaltet, das das ist nicht ganz eine regelmäßige Zeit, also ein Siebeneck würde dann die Ecken verbinden. Und zwar anzunehmen, aber dass das ein regelmäßiges Siebeneck, weil das ist nicht eine regelmäßige, das ist einfach eine Handskizze im Grunde. Mhm. Aber das...
Kann man das auch mit einem Strich durchzeichnen?
Ja. Das Fünfeck? Im Prinzip schon, im Prinzip schon. Ich meine, das Siebeneck ist nur nicht exakt mit Zirkel und Lineal konstruierbar.
Ah, ne?
Es ist das Siebeneck nicht. Siebeneck ist einer, der sind nämlich nicht alle Vielecke konstruierbar. Es gibt Näherungskonstruktionen natürlich für die Praxis reicht das vollkommen, weil das ist dann 0,1 mm Fehler drinnen, das mache ich beim Zeichnen sowieso wahrscheinlich den Fehler. Aber exakt?
Nein.
Ah ja, genau.
Naja, Neuneck geht sicher, ja. Oktogon geht auch.
Ja, genau.
Du hast gerade das. No?
Das ist die Gedanken gelernt. Aufmerksam muss ich.
Genau.
Oktogon geht auch zum Kopf.
Ja.
Das Fünfeck auch. Das Viereck sowieso. Ja. Gerade das Siebeneck nicht.
Siebeneck nicht. Ja. Ja.
Aber, ja.
Das Elfeck wahrscheinlich wird auch nicht
kommen. Da gibt es irgendwelche. Gibt es irgendwelche Formeln dafür, welche gehen und welche nicht, aber weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja. Also siebeneckiges Gemäuer, und zwar, also jede Seite ist 5 Fuß lang, also
nicht sehr groß,
also was ist das, 160 cm, also so ungrob, ganz grob. Das war, weil ein Fuß ist so. Also das sind die Seiten, also es ist dann schon. Es geht sich aus, aber es ist kein Riesensaal oder so ist es nicht. Also jedenfalls jede Seite ist 5 Fuß lang bei einer Höhe von 8 Fuß. Und das Ganze. Das Ding ist erleuchtet, obwohl es kein Fenster hat, nämlich durch ein sonnenartiges Licht, das im Zentrum oben steht, weil es hat oben so ein Gewölbe, das also aus 7 Dreiecken gebildet wird. Wenn wir von jeder Seite ausgehend zur Mitte zulaufen, dass 7 Seiten sind, müssen es auch 7 Dreiecke sein, die auf den Mittelpunkt zulaufen. Und dort ist irgendein geheimnisvolles Licht, das den ganzen Raum erleuchtet.
Ein Loch.
Wie auch immer, es wird nicht näher beschrieben. Ein sonnenartiges Licht stand zu oberst in der Mitte der Bühne. In ihrer Mitte war statt eines Grabsteines ein runder Altar mit einer Messingplatte. Also es gibt keinen Grabstein oder so, es gibt einen runden Altar in der Mitte. Und auf der Messingplatte befindet sich jetzt folgende Schrift: A.C.R.C. Und dann darunter in Latein, ich übersetze es aber gleich: Dies Kompendium des Alls habe ich mir zu meinen Lebzeiten zum Grabmal gemacht. Dies Kompendium des Alls habe ich mir zu meinen Lebzeiten zum Grabmal gemacht.
Kompendium heißt alles zusammen.
Alles zusammen, ja. Genau. Also das A.C.R.C. bezieht sich auf den Christian Rosenkreuz, weil das ist der C.R.C. ist Christian Rosenkreuz. Und da ist jetzt also ein runder Altar mit der Messingplatte und um den ersten Reif von der Wand herum stand: Jesus ist mir alles. Und in der Mitte sind 4 Figuren von einem Kreis umschlossen. Die 4 Figuren werden nicht näher genannt, es werden wahrscheinlich die die Evangelientiere sein, die Evangelistentiere zum Beispiel anzunehmen, ist aber nicht beschrieben. Und die sind also in einem Entschuldigt. Jetzt nicht. Sie sind also von einem Kreis umschlossen und um diesen Kreis herum steht jetzt wieder ein Text, und zwar stehen also vier Inschriften, also offensichtlich zu jedem Zeichen etwas dazu. Das erste, also alles in Lateinisch, das erste heißt Nequaquam Vacuum, keine Leere. Keine, mit Doppel-E, also keine Leere. Das zweite Legis Jugum, Joch des Gesetzes, Jugum, also Joch des Gesetzes. Drittens, Libertas Evangelii, Freiheit des Evangeliums. Und als viertes und letztes, Dei Gloria Intacta, Gottes uneingeschränkter Ruhm. Na, das ist so ziemlich in Kurzfassung das ganze Programm, das für Europa geplant ist, schon mal. Also Freiheit des Evangeliums heißt letztlich, es von jeder Dogmatik zu befreien, auch von jeder eingeschränkten konfessionellen Prägung zu befreien im Grunde. Das heißt, es geht also in Wahrheit sowieso über das Katholische hinaus, über das Evangelische hinaus. Es geht eigentlich also ums esoterische Christentum. Und das geht, das heißt, um das, was es wirklich seines geistigen Gehaltes nach ist. Das sind ja die Konfessionen, na, ich sage einmal, die haben das eigentlich Christliche teilweise wirklich nur ein Spurenelement in sich. Weil, wenn man sich die römisch-katholische Kirche anschaut, die meisten Dinge, die darin vorkommen, abgesehen davon, dass sie natürlich die Bibel übernommen haben, aber sind vorchristlichen Ursprungs in Wahrheit, also römischen Ursprungs, viele Gemeinsamkeiten mit Mithraskult zum Beispiel, die ganze Messfeier und das alles, das steht in der Art ja gar nicht in der Bibel drinnen. Sicher das zentrale Opfer und die Wandlungen, das schon, aber sehr vieles Sonstiges von dem rundherum ist eigentlich, kommt aus anderen Quellen heraus. Nicht, dass das deswegen alles schlecht sein muss, weil es stellt sich in die Tradition hinein, aber es ist eigentlich, also das Christentum als etwas, was in die Welt tritt, noch gar nicht wirklich da. Mit einer eigenen Form. Und das ist ja ganz klar, weil sie im Grunde keine Kollektivform sein kann, sondern sie muss individuell werden. Das geht noch weit in die Zukunft hinein. Es geht in die Zukunft hinein, wo die Menschheit so weit ist, dass im Grunde diese Vereinigung von Kainssöhnen und Abelssöhnen stattgefunden hat. Auch in jedem Einzelnen, dass sozusagen, dass wir unsere Kains- und unsere Abelsseite verbunden sind. Und das heißt, dann ist jeder auch Priester für den anderen, im vollen und ganzen Sinne. Und nicht jetzt Priester, weil er durch irgendeine Priesterausbildung gegangen ist, sondern weil er aus der geistigen Welt das schöpfen kann, um wirklich geistige Kräfte weitergeben zu können an andere Menschen, die dessen bedürfen. Also das geht da hinaus über das, was wir heute als Christengemeinschaft und so weiter haben, weil das ist jetzt der erneuerte Form des Kultus und so weiter, aber natürlich, das ist auch noch nicht die Zukunft, das ist noch nicht das Individualisierte. Also Zukunft bedeutet, wo Rudolf Steiner sagt, das muss der Labortisch zum Altar werden. Das heißt, Forschungsarbeit zum Beispiel, wissenschaftlich-technische Forschungsarbeit ist Gottesdienst in Wahrheit. Also da sind wir noch weiter entfernt heutzutage. Das ist Ahrimann-Dienst heute. Das ist es ganz stark. Also es ist ein Kultus. Also was heute in den Labors gemacht wird, ist Kultus, aber es ist arimanischer Kultus. ist nicht zu vermeiden in unserer Zeit. Man braucht das jetzt gar nicht verteufeln oder was. Es ist eine gewisse Notwendigkeit sogar damit verbunden. Aber es ist noch lange nicht ein christlicher Kultus, der da passiert. Also so weit muss man da eigentlich denken. Und das ist gedacht im Sinne des Rosenkreuzertums. Weil damit ist die Zeit vorbei dessen, dass der Altar oder, wie soll ich sagen, der Kirchgang oder die Pflege des Religiösen etwas ist, was man an einem besonderen Feiertag abgesondert vom sonstigen Leben macht. Sondern wo diese Beziehung mit dem Geistigen mitten im Leben stattfindet, mitten in dem, was ich praktisch im Leben tue. Im Prinzip in jeder Handlung. Dann kriegt also jede Handlung einen, wie soll man sagen, heiligen Charakter in Wahrheit. Dort sind wir einfach noch nicht. Das ist ganz klar, das wäre eine Farce, wenn wir das heute versuchen wollten. Dazu haben wir die geistige Reife noch nicht. Aber das ist die Zukunft, die eigentlich auch durch das Rosenkreuzertum vorbereitet werden soll. Also in jede Kleinigkeit das hineinzutragen. Also das heißt, diese Dinge, der vierte Punkt, Gottes uneingeschränkter Ruhm, das wirklich hineintragen in jede alltägliche Handlung im Grunde, also namentlich auch in die Technik, in die Umgestaltung der Erde als solcher, die ja nicht nur durch die Technik erfolgt, ich meine, was wesentlich ist ja zum Beispiel Landwirtschaft und solche Dinge, aber wurscht, aber das gilt genauso eben für Labortisch als Altar und dergleichen. Und dazu die Freiheit des Evangeliums, das heißt, das wirkliche Evangelium zu erleben in Wahrheit. Das ist nicht einmal das Aufgeschriebene, was im Buch steht, sondern den Zugang zu finden zur geistigen Quelle, aus der es eigentlich geschrieben wurde. Also so wie Rudolf Steiner dann das sogenannte fünfte Evangelium hereinholt, als ein wichtiger Punkt. Also was für unsere Zeit besonders wichtig ist. Aber das heißt, so weit auch zu kommen, das Evangelium rein geistig empfangen zu können. Weil was ist das geschriebene Wort, die Bibel, jetzt das Neue Testament, jener Teil der Bibel? Sie ist der Wegweiser zum eigentlichen Evangelium. Das heißt, wenn ich jetzt brav das auswendig lerne, was in der Bibel drinnen steht, habe ich das wahre Evangelium noch nicht. Sondern ich habe es dann, wenn ich so weit meditiert habe darüber, dass es mir als Wegweiser dient, die geistige Quelle zu erleben, aus der es geflossen ist. Das ist das Wesentliche. Das heißt, ich lese die Dinge dann wirklich in der geistigen Welt und nicht im physischen Buch. Und erst dort gibt es kein Missverständnis in Wahrheit, wenn ich es lesen kann. Also das heißt, wenn ich zu den Imaginationen komme, die dahinter stecken und diese zu mir sprechen, dann habe ich es, dann brauche ich keine Bibel. Und das hat der Rudolf Steiner ja immer wieder betont, also gerade seine Vorträge, vielen Vorträge über die Evangelien gehalten hat, dass er das nicht aus dem Text der Bibel schöpft. Er vergleicht es dann nachher natürlich, um es den Leuten zu zeigen, wie das zusammenhängt. Aber es kommt aus dem geistigen Erlebnis. Das ist wichtig. Das heißt also, wenn alle Bibeln der Welt verbrannt werden, das geistige Evangelium ist da.
Aber selbst wenn ich jetzt das Johannesevangelium von Rudolf Steiner lese, ja. habe ich das noch immer nicht, sondern erst wenn ich es erlebe.
Ja, so ist es, ja, so ist es. Nein, natürlich. Also das heißt, man hat die geistige Welt noch immer, da kann ich lesen vom Steiner, was ich will. Es ist der Wegweiser dorthin. Also das, was in Worten kommuniziert werden kann, ist immer nur der Wegweiser und nicht die Sache selbst. Dessen muss man sich bewusst sein. Also.
Und das ist aber auch nicht so ein jetzt habe ich sie nicht mehr.
Na, genau.
Das ist sowieso ein Weg, oder?
Es ist ein Stufenweg.
Ein Stufenweg.
Es ist, ja.
Oder? Es ist ja nicht, man ahnt ja Geistiges und dann entschlüpft es einem.
Und dann entschlüpft es einem wieder. Vielleicht. Genau, und dann, kommt.
Und dann ganz unerwartet hat man plötzlich wieder was.
Ja, ja, und es hat insofern gewisse Stufen, es ist also gewisse Entwicklungsschritte gibt, also wo man kannte, wo man plötzlich wieder was, eine neue Ebene klar wird irgendwo.
Also eigentlich wesentlich ist, dass mir mal bewusst wird, es gibt was anderes als nur das, was ich sinnlich wahrnehme.
Genau.
Und dass ich bereit bin, mich auf den Weg zu machen, dem näher zu kommen.
Dem näher zu kommen.
Was immer so kommt und nicht aufgeben.
Nicht also, aufgeben
dabei. Der Strebe sich bemüht.
Genau, so ist es. Und ich kann es nicht erzwingen. Ich muss verdammt aufpassen, dass ich nicht zu sehr mit Kopf grübeln, das heißt mit Verstandesdenken, es vertreibe. Weil das beste Mittel, um Inspirationen zu vertreiben, ist noch zu denken, ja, wie ist das jetzt gemeint?
Und jetzt weiß ich es.
Und dann denke ich mir was zusammen. Weil vor dem lauter Zusammendenken habe ich es nur mehr mit meinem Verstandesdenken zu tun. Und das, dann ist das Tor zu, in Wahrheit. Also, das ist auch in der Anthroposophie die Riesengefahr. Das ist ein wunderbar zitieren kann, da hat Steiner das gesagt, dort das, da kann ich stundenlang reden darüber und habe noch gar nichts erlebt unter Umständen dabei. Ich hab viel Wissen mir angehäuft und kann das gescheit mit dem Wissen umgehen, aber das ist noch ganz Verstand, nichts anderes. Also das geistige Erleben ist da, wenn es einmal anfängt, ein, ja, ich sage einmal, ein Gemütserlebnis zu werden, das ist die erste Stufe. Ich habe Gespür dafür. Und ich kann es noch nicht beschreiben. Aber es ist da, man merkt dann die Gegenwart. Von dort an, dann weiß man, ich habe die Berührung mit der geistigen Welt in irgendeiner Form oder mit einem bestimmten geistigen Wesen. Ich habe keine Ahnung, was es ist, wie es ist. Ich kann noch einmal gar nichts sagen, aber ich spüre es als Realität da. Es ist als Kraft einfach spürbar für mich. Und dann muss ich versuchen, so weit bewusst zu werden, dass ich das langsam anfange schildern zu können, auch mit mir selber. Und da muss ich sehr behutsam sein und möglichst ja nicht es zu schnell in schon bekannte Begriffe fassen, sondern mich sehr herantasten, also sehr freilassend herantasten. Das ist das Äquivalent dazu, so wie es bei der Goethe, wir haben es auch vorher kurz angesprochen, wenn ich goetheanistisch Pflanzen oder sonst was betrachte, ich muss mich auf die reine Wahrnehmung einlassen. Und was fängt mit dir an zu sagen? Und nicht gleich, ja, ich weiß nicht, das ist eine Rose und die hat da. Nix. So als würde ich diese Blume zum allerersten Mal sehen. Und was sagt sie mir? Und so ist es bei den Imaginationen letztlich auch, die im Grunde aus einem Gemütserlebnis heraus entstehen. Also, und sich dann formen, natürlich kann ich es dann zu Bildern formen, zu Sinnbildern formen, um es auszudrücken. Aber das ist schon immer das eigentliche Erlebnis. Das Bild ist gut, wenn ich das Erlebnis dabei mit mir mittrage. Dann sage ich, ja, das Bild sagt das genau aus. Eben so wie ein guter Maler ein Bild malt, das was aussagt und das eben die Liebe wirklich zur Darstellung bringt, sodass ich sie spüren kann. Dann macht das gut. Aber trotzdem ist das Bild nicht die Sache selber. Das Bild ist nicht die Liebe. Es ist der Wegweiser, der mich hinführt zur Liebe. Zum Erlebnis der Liebe, wenn es gut ist. Und so ist es da mit den Dingen auch.
Also, Gott sagt es ja, wenn ich trage jeden Schriftzug dieser Botschaft, jedes Zeichen
ja.
in meinem Herzen.
Ja.
Und mein Herz wird mich führen
zur
Dulce Nähe.
Ja. Ist es eh irgendwo. Also das ist Freiheit des Evangeliums eigentlich. Also diese Freiheit, wirklich nicht am Gedruckten zu hängen, sondern nicht am Überlieferten zu hängen, sondern das nur als Mittel zu benutzen zur eigentlichen Imagination, Inspiration, vielleicht sogar Intuition zu kommen. Inspiration ist schon mal viel. Ja, und dann gibt es noch die zwei anderen Sachen, Joch des Gesetzes und keine Lehre.
Keine Lehre?
Keine Lehre.
Mit H?
Mit Doppel-E, nein.
Mit Doppel-E, gell?
Mit Doppel-E. Ne qua qua vacuum. Keine Lehre.
Was heißt das dann?
Also, ja, das...
Ist schon gut, dass ich frage anscheinend. Also ist nicht so klar, ne?
Es ist nicht so klar, nein, ist nicht so klar.
Das Joch des Gesetzes stelle ich mir vor, also die geistigen Gesetze. Das Joch.
Aber Joch heißt so viel wie Unterwerfung?
Oder
hineinfinden, also Akzeptanz? Akzeptanz höherer Gesetzmäßigkeiten?
Ich lasse es einmal stehen. Üben wir uns darin, nicht den Verstand jetzt wild werden zu lassen, was heißt. Also dazu gehört wirklich die Kunst, das auszuhalten, weil wir sind einfach so neugierig, dass wir natürlich wissen wollen, na, was bedeutet das? Das ist ein Naturtrieb von uns, also heute ganz besonders, wir sind neugierig. Wir halten es eigentlich ganz schwer aus, einmal etwas wahrzunehmen und sich einzugestehen, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es bedeutet was. Nämlich, es bedeutet dadurch etwas, dass es mich berührt, in irgendeiner Form. Und, aber sonst weiß ich nichts darüber. Und vielleicht brauche ich jetzt 5, 7, 12 Jahre, bis es sich enthüllt. In geistigen Dingen ist das keine Zeit. Das ist
vielleicht erlebe ich es gar nicht, aber meine Berührung war auch
wert.
Die Berührung war ja auch viel wert.
Die Berührung ist es nämlich eigentlich schon, nur verstehe ich es halt einfach nicht. In der Berührung liegt alles drinnen. Und sei sie einmal passiert, vor 30 Jahren oder wann, da ist alles drinnen. Das ist genau das, wo das Gemüt berührt wird von einer Realität, die ich auch spüre. Ich kann nur den Mund aufmachen und es kommt aber nichts raus, was ich dazu sagen kann. Das Einzige, was ich weiß, es hat mich berührt, ganz stark berührt. Und dann muss ich warten, bis ich so weit bin, dass es sich zu enthüllen beginnt, was es ist. Also es dauert unter Umständen wirklich lange. Nämlich auch aus dieser Berührung, aus dem Gemütseindruck entsteht als erstes einmal überhaupt die Imagination, zuerst in der Form, dass es viel, viel deutlicher wird. Und dann ist Imagination aber trotzdem noch nicht, dass es mir wie ein sinnliches Bild erscheint. Dann wäre es eine Vision oder sowas. Dann wäre es oder eine Halluzination im schlimmsten Fall sogar. Also die Imagination erscheint nicht wie ein Sinnesbild. Es ist ganz deutlich. Auch wenn es gar nicht anders schildern kann ich. Es gibt keine Imagination, die nicht als sinnliches Bild geschildert würde, in allen Kulturen oder abgebildet wird so. Und trotzdem ist sie kein sinnliches Bild. Das heißt, ich kann nur vergleichsweise sprechen. Wenn ich die Aura sehe von einem Menschen und sage, da ist viel Rot drinnen in der Aura, dann sehe ich nicht sinnliches Rot. Dann habe ich nicht eine Vision, es wäre da jetzt plötzlich rot drinnen. Aber ich kann es am zutreffendsten so schildern, dass ich sage, in dem Eindruck, den ich gewinne von dem Menschen, was von dem Menschen ausgeht, lebt etwas drin, was vergleichbar ist mit dem, was ich erlebe bei Rot. Da ist die gleiche oder sehr ähnliche Gemütsstimmung dabei. Das heißt, ich habe die Gemütsstimmung rot, ganz intensiv, ohne sinnliches Rot zu sehen. Dann sehe ich das Rot der Aura. Also das ist nicht, dass man sich denkt, wie wenn es mit dem Projektor drüber jetzt ein rotes Osterei drüber projizieren würde. Das ist es nicht.
Du eröffnest ein spannendes Gespräch, weil du sagst Imagination und jetzt bringst du das aus der sinnliche Übertragung Feld und bringst aber optische Sachen rein, Farbe.
Ja.
Es könnte auch eine Wärme sein, die ich wahrnehme und die kann man natürlich mit Rot sehr gut ausdrücken,
genau.
Als Maler.
So.
Aber was ist, wenn es Wärme ist? Gibt es in Imagination, ist das eher der optischen
Sinneswelt? Imagination ist eher der Der Seesphäre verwandt. Ja, natürlich schon, Wärme spielt eine Rolle, dann können wir ja zutreffend von warmen und kalten Farben und so weiter sprechen, also das liegt relativ beisammen, aber es ist zum Beispiel weniger gut vergleichbar mit der Klangwelt zum Beispiel.
Diese Inspirationswelt.
Das ist dann die Inspirationswelt, die wäre mehr mit dem vergleichbar.
Bildhaft, sagt man, oder?
Ja.
Bildhaft.
Ja.
Imaginationen sind bildhaft, oder?
Richtig. Also das Typische dabei ist eben auch, dass ich das so als Art Panorama erlebe, also als ein Nebeneinander in einer gewissen Weise. Inspiration ist was mehr im Zeitfluss nacheinander kommt. Also, es wird wahnsinnig schwer sein, eine Symphonie in einem Augenblick als Ganzes zu hören. Das geht eigentlich nicht, sondern da legt sich's in die Zeit auseinander.
Und sehen schon gar nicht.
Genau.
Sehen kann man die Symphonie nicht.
Genau. Ja. Aber es kann eine Imagination auftauchen zu dieser Musik zum Beispiel. Das könnte schon passieren, aber dann ist eben kein sinnliches Bild, sondern ein gewisser, zunächst einmal Gemütseindruck, der nur so reich und klar und bewusst werden kann, dass ich ihn eigentlich genau schildern kann. Aber dann brauche ich halt wieder die sinnlichen Ausdrücke dafür, das nützt mir nichts. Weil andere haben wir einfach nicht. Man könnte sich also auf der Ebene nur miteinander verständigen, wenn alle auch die Wahrnehmung, die unmittelbare Wahrnehmung davon haben, dann könnte man auch Worte erfinden sozusagen dafür, dann würde ich Worte finden. Das wird einmal kommen, dass man direkt kommunizieren kann, auch darüber, so wie wir heute recht gut über die sinnliche Welt kommunizieren können. Auch nicht immer ganz missverständnisfrei, ja. aber trotzdem.
Aber wohl mit Lauten, aber nicht so, wie wir es kennen.
Ja, ich meine, mit Lauten, es wird ja erstens einmal in der Zukunft eine Sprache, eine wirklich viel stärker individualisierte Sprache kommen. Das ist natürlich wahnsinnig schwer, weil die setzt voraus, dass der Zuhörer mitschöpferisch, nachschöpferisch das auffasst, was von dem Sprecher kommt.
Wenn er in derselben Stimmung ist?
Ja, also das ist dann schon sehr, ja, erfordert dann schon ein sehr starkes, wie soll ich sagen, Mitfühlen, Mitdenken mit dem anderen, um dann dieses Wort, das in kein Lexikon dann gibt, in kein Wörterbuch, weil es jetzt entsteht, als Ausdruck des Bildes, das ich vermitteln will. Also das heißt, das, was zum Beispiel im Hebräischen so stark drinnen ist, bei dem Bereshit und so, aber da ist es halt in der Volkssprache drinnen. Aber so jetzt spontan ein Wort im Sprechen unmittelbar aus dem Erleben zu finden, zu gestalten, zu erfinden, wenn man so will, das genau diesem Erlebnis Ausdruck verleiht, das ich schildern will. Da wird das Bildungswesen alles ganz anders werden.
Es grundelt, beim Goethe grundelt es irgendwo im Faust.
Ja, große Dichter haben immer schon das versucht, haben neue Worte erfunden und neue Sprachen sind auch so entstanden, dass einfach so neue Elemente hineingekommen sind durch Menschen, die so im Erleben drinnen sind, dass Worte neu bilden. Ich meine, es passiert schon auch in unseren Sprachen immer wieder, irgendwo kommt was hinein. Und sei es auch durch Dinge, natürlich, die man übernimmt und verändert ein bisschen. Also neue Elemente sind immer hineingekommen, sonst hätten sie die Sprachen ja nicht verändert.
Spitznamen, auch in Spitznamen.
Auch in Spitznamen, ja. In vielen Dingen, also. Aber das wird stärker werden, das heißt, die sprachbildende Kraft wird stärker und mit der sprachbildenden Kraft aber zugleich auch die wahrnehmende Kraft dafür, weil das hängt zusammen. Weil in Wahrheit, wenn ich höre, spreche ich ja mit. Es wird uns nur nicht bewusst, also dass wir ganz leise mitsprechen. Sonst würden wir die Sprache des anderen gar nicht verstehen. Und dann war es sehr schwer, eine Sprache zu verstehen, die wir nicht kennen, weil wir nämlich in Wahrheit nicht mitsprechen können. Dann sind wir überfordert. Aber der Kehlkopf geht mit. Ja, es geht der ganze Organismus mit. Man weiß ja heute, Sprache entsteht keineswegs hier, sondern sie entsteht einmal in den Gliedmassen, in der Gliedmassenmuskulatur. Und zwar in Mikrobewegungen der Gliedmassen, namentlich also der Beine. Von da geht es aus, Oberschenkel sehr stark, aber auch da, von dem geht es aus. Und von da strömt es eigentlich, zentriert sich da. Also es kommt, die Sprache kommt von der Peripherie. Wenn ich sprechen will, kann man heute mit Hochgeschwindigkeitskameras aufnehmen, dass bevor noch die Stimmbänder zu vibrieren beginnen, fangen die Muskeln zu arbeiten an, mit Mikrobewegungen. Und die sind eigentlich charakteristisch. In der Sprachgestaltung haben wir das immer schon gewusst, aber heute haben das völlig unabhängig davon, haben das Forscher entdeckt, dass das also, das kann man ja messen, wann die beginnen, aha, die beginnen, bevor da was sich zu bewegen beginnt und bevor der Laut überhaupt hörbar wird, fängt die Mikrobewegung an. Also wirklich der ganze Mensch spricht. Und das Spannende ist, wenn wir hören, nur zuhören, passiert im Prinzip genau das Gleiche, nur zarter und verkleinerter. Das heißt, bevor mir noch bewusst wird, was der andere gesagt hat, reagiert schon einmal das Muskelsystem drauf. Dann reagieren die Stimmbänder drauf und schwingen ganz, ganz leise mit, ganz unterschwellig. Und dann kommt es mit dem zusammen, was als Schall eben da bei den Ohrwascheln über die Ohrwascheln registriert wird, und dann wird es mir bewusst. Das ist das Interessante daran. Und
wo wird es mir bewusst?
Naja, dann wird es mir bewusst, also dass der jetzt dieses oder jenes Wort gesagt hat. Also in dem Zusammenströmen, also das Bewusstsein, das Wachbewusstsein ist bei uns halt sehr da oben zentriert. Und natürlich spielt auch das Hirnkastel als Werkzeug dabei eine Rolle, um diese sinnliche Wahrnehmung, es ist ja letztlich eine sinnliche Wahrnehmung, wenn ich was höre zunächst, natürlich trägt es auch was Geistiges, aber es ist sinnlich einmal übermittelt. Das heißt, es spielen die Sinnesorgane eine Rolle und es spielt das Gehirn eine Rolle, das im Grunde, ja, was tut das Gehirn eigentlich? Das Gehirn spiegelt den Zusammenhang der verschiedenen Sinneseindrücke.
Und dann geht es in die Seele?
Dadurch wird es uns bewusst, ja. Dadurch wird es uns bewusst. Dadurch wird das Astralische geformt. Mhm. Und das Astralische ist das eigentliche Bewusstseinsfeld zunächst einmal. Also noch nicht Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein kommt durchs Ich dazu, aber es braucht als Basis dafür das Astralische. Also das heißt, das eigentlich Seelische lebt ja im Astralischen, ist aber vom Ich beeinflusst und ist dem Ich bewusst, ist nicht also dieses unterbewusst triebhaft Astralische.
Und vorher ist aber das Ätherische eingeschaltet.
Ja, das gehört noch dazu. Das Ätherische ist man könnte sagen, die Bilder formt. Bilder jetzt im weitesten Sinne, weil es können Klangbilder oder sonst was sein.
Nein, also, wenn jetzt schon, wenn der Körper macht, ja, der Kehlkopf und so weiter, dann ist es ja das auch, das schwingt ja das Ätherische.
Mit, ja. Ja.
Also es ist die Frage, kommt zuerst das Ätherische ins Schwingen oder der Körper?
Naja, das kann man natürlich äußerlich nicht messen. Weil das Ätherische. Ja.
Und der Körper kann ja nicht schwingen ohne das Ätherische, oder? Kann der physische Leib überhaupt schwingen? Außer wenn jemand anderer. Also wenn ich eine Leiche in die Hand nehme, dann kann die Leiche schwingen.
Schwingst schon.
Ja, aber es wird deinen Ätherleib und deinen physischen Leib angeregt zuerst.
Ja.
Hey, was ist das?
Naja, zuerst, ist jetzt die Frage, was man darunter versteht. Ja. Also in Wahrheit gibt es unheimlich viele Rhythmen im menschlichen Körper, die ja eigentlich in ihrer Gesamtmenge den Ätherleib ausmachen. Der Ätherleib ist ein Zeitleib in Wahrheit. Das ist ja nichts Räumliches, auch nicht. Man stellt sich immer so als verdünntes, Sinnliches vor. Also der Name Leib verleitet vielleicht da irgendwo dazu, ist aber gerechtfertigt, weil die Wirksamkeit des Ätherleibes halt sich in etwa auf die Leibesgestalt beschränkt und nicht darüber hinauswirkt. Also es ist nicht irgendeine diffuse Wolke, es ist aber eigentlich überhaupt nichts Räumliches, sondern was Zeitliches, zeitliche Rhythmen, die miteinander in Korrespondenz stehen. Das, was heute jetzt beginnt, die Chronobiologie zu erforschen. Das ist ja ein ganz großes Gebiet. Und mittlerweile wird sie auch immer mehr anerkannt. Vergangenes Jahr ein Nobelpreis an Chronobiologen gegangen. Nobelpreis für Physiologie oder Medizin, so heißt es genau. Kurz heißt es der Medizin-Nobelpreis, aber exakt heißt er der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Oder. Also der ging an drei Chronobiologen. Die haben erforscht die genetischen Grundlagen der sogenannten inneren Uhr, also nämlich der Tagesrhythmusuhr. Also das ist nämlich das Interessante, wie kommt das zustande? Jetzt, jetzt lesen wir ein bisschen im Buch der Natur, das schaut nichts. Jetzt lesen wir ein bisschen Liber Mundi. Wie kommt denn das zustande? Die Rhythmen in den Lebewesen, man findet sie in allen bis zu den einfachsten Einzellern hinunter, bis zu den primitivsten Urtieren, die sich ihren Zustand erhalten haben, wie er vor Jahrmillionen war, haben diese Rhythmen bis zu einem gewissen Grad, nicht alle, also nicht alle Rhythmen, aber gewisse Grundrhythmen haben sie alle. Und die sind ursprünglich Abbilder kosmischer Rhythmen. Also vor allem der Tag- und Nachtrhythmus natürlich und Mondrhythmus ist gut erforscht. Also da gibt es ganz deutliche Korrespondenzen. Also nicht nur von Vollmond zu Vollmond oder so. Auch die Gezeitenwirkungen. Es gibt also Rhythmen, die mit den Gezeiten mitgehen und dergleichen. Und das ist aber erst die Spitze des Eisberges, weil es gibt also in unserem Planetensystem noch viel, viel mehr Rhythmen und auch da wird man die Zusammenhänge erkennen. Nur das Spannende ist, sie haben sich, und zwar je höher ein Lebewesen entwickelt, desto mehr abgekoppelt von den kosmischen Rhythmen. Klar, nur das ist der einzige Weg, ein selbstständiges Wesen zu werden. Ich meine, wenn wir mit allen kosmischen Rhythmen im Gleichklang mitschwingen würden, dann hätten wir keine Individualität. Dann wären wir die makrokosmische Individualität, 1:1, die wir da abspiegeln. Das ist aber nicht der Fall. Daher haben sich zunehmend diese Rhythmen verinnerlicht als Art innere Uhr, die dann letztlich sogar genetisch weitergegeben wird. Also das heißt, die Gene stellen dann die Eiweißmoleküle zur Verfügung, die diese innere Uhr in Schwung bringen. Es ist ein recht komplexes, aber vom schematisch doch einfaches Phänomen, dass eben diese Eiweißproduktion sich selber hemmt. Das heißt, je mehr von dem erzeugt wird, desto mehr wird die Produktion gehemmt. Dadurch geht das Ganze wieder zurück. Und das Ganze, wenn zu wenig da ist, kommt die wieder in Schwung. Das heißt, es dadurch macht so eine Schaukelbewegung durch. Also wenn es gerade stark die Produktion ist, wird sie gedämpft. Wenn sie zu sehr gedämpft ist, wird sie wieder angefacht.
Das ist die Unruhe in der Uhr.
Das ist die Unruhe in der Uhr. Also das ist das Grundprinzip dieser sogenannten inneren Uhr. Also die ist eben genetisch festgelegt und wird verwirklicht durch die Eiweißmoleküle, die dieses Gen produziert. Und einfach durch die Rückkopplung schwingt das die ganze Geschichte. Das ist sozusagen technisch genial einfach gelöst. Auch wenn die Feinsteuerung ist dann schon noch ein bisschen kompliziert, aber das ist das Grundprinzip davon. Und das haben diese drei Chronobiologen also erforscht, diesen ganzen Ablauf da drinnen. Und im Grunde das irdisch verkörperte, in Einzellebewesen verkörperte Leben, wie wir es halt heute kennen, besteht im Grunde zur Gänze aus solchen verinnerlichten Rhythmen. In Wahrheit steckt es dahinter. Die Gene selber sind ein Abbild solcher verinnerlichter Rhythmen. Das heißt, am Anfang ist das Leben, es lebt der Kosmos. Und jetzt findet er was, in dem er sich abbilden kann. Und dort wird der Rhythmus eingefangen. Und die Gesamtheit dieser Rhythmen, die wir eingefangen haben, die bilden den Ätherleib letztlich. Das steckt dahinter.
Aber das ist noch immer nicht das, was ausgespart ist für uns im Kosmos. Das haben wir gesagt.
Das ist es nicht. Ich meine, das ist letztlich das, was wir durch unser Ich. Das hängt mit unserem Ich zusammen, weil das ist der Raum, den wir eigentlich selber schaffen. Im Grunde. Also jetzt als geistig genommen.
Mehr. Das ist kein Zeitenraum mehr.
Es ist im Grunde weder ein Zeitraum noch ein physischer Raum, sondern es ist ein geistiger Raum oder ein seelischer Raum, könnte man sagen. Das heißt, es beruht darin, dass ich etwas Seelisches schaffe, das ich hervorgebracht habe, das es vorher noch nicht gegeben hat und das auch niemand anderer nützen schon, weil es strahlt ja auseinander. Es ist ja gerade das, was wir weiterschenken können. Aber trotzdem, es hätte das niemand anderer hervorbringen können, sagen wir so. Und es kann auch durch niemand anderen wieder aus der Welt geschafft werden. Weil es wird irgendwann einmal der ganze Kosmos sich vergeistigen, das heißt, es wird nicht nur die physische Welt abfallen, es wird nicht nur damit die ganzen Rhythmen auch, also das Ätherische abfallen, es wird auch das ganze Seelische sich zurückziehen in einen rein geistigen Zustand. Ein rein geistiger Zustand heißt letzten Endes das äußerlich gesehen und äußerlich meine ich jetzt sehr weitgehend, weil das geht bis ins Seelische hinein, nichts da ist. Also da habe ich dann wirklich nichts mehr, das ich beschreiben könnte, also durch sinnliche Begriffe schon gar nicht, dass ich nicht einmal durch eine wirkliche Imagination beschreiben kann. Das wirklich Geistige kann ich nicht einmal durch eine Imagination beschreiben. Weil das Geistige ist nicht. Das Geistige schafft. Aber es ist in keinem Moment als ein so oder so seiendes fassbar, dann wäre es kein Geistiges. Seine Tätigkeit besteht darin, sich selbst zu schaffen und sofort wieder aufzulösen.
Ein Werdendes?
Es ist ein beständig Werdendes und ein doch sich selber immer Gleichbleibendes in gewisser Art, weil es bewahrt seine Individualität bei aller Veränderung. Also im Extremfall ist es, weil es ja das Ich ja wirklich dem Prinzip nach das Göttliche selber ist, da hört jedes Reden auf. Über Gott selber kann ich eigentlich nicht. Ich kann nicht sagen, er ist so und so groß, oder er hat die und die Eigenschaften. Er hat alle oder keine. Das ist die große Schwierigkeit. Weil es ist jenseits von Sein und Nichtsein. Es ist, in Seinskategorien gesprochen, wäre es nichts. Weil es ist, Aber in diesem und Nichts alle. Hoffe ich, das All zu finden. Ja. Und trotzdem ist es die Quelle, die alles, was in irgendeiner Form, sei es seelisch, ätherisch, physisch, fassbar ist, geschaffen hat. Aber selber ist es nicht fassbar. Weil es ist klein und groß zugleich, es ist dick und dünn, es ist rot und schwarz und zugleich und es ist Farbe und Nichtfarbe, es ist still und klingend, alles zugleich.
Das hat der Christian Rosenkreuz in dieser Messingtafel eigentlich empfunden, oder?
Ja. Ja, das ist so die Grundzüge von dem, stecken da drinnen.
Also ein Kompendium des
Kosmos nennt sich. Ja, das muss man mal vor.
Nein.
Dies Kompendium des Alls habe ich mir zu meinen Lebzeiten zum Grabmal gemacht. Das steht am äußeren Ring und dann kommt eben der innere Ring mit den vier Figuren. Es ist nicht genannt, welche es sind. Vermutlich sind es die Evangelientiere oder sowas. Würde passen so in irgendeiner Art.
Vielleicht.
Aber es steht nicht weiter da. Und dann eben diese vier Beschreibungen, keine Lehre, Joch des Gesetzes, Freiheit des Evangeliums, Gottes uneingeschränkter Ruhm. Das hat also eine gewisse Steigerung drinnen.
Ewiges Grabmal, was meint ihr damit?
Nicht ewiges, nur zum Grabmal gemacht. Nur zum Grabmal. Dies Kompendium des Alls habe ich mir zu meinen Lebzeiten zum Grabmal gemacht. Also da du warst am Anfang nicht da, jetzt muss ich es noch kurz ansprechen. Wir sind dort, wo jetzt die Grabstätte des Christian Rosenkreuz aufgefunden wurde. Also die Geschichte war so, die ersten Brüder sind halt gestorben und so, man hat vereinbart, dass das nicht also groß publik gemacht wird, wie, wo sie begraben sind, auch nicht wird die Kunde übergeben den Nachfolgern und so gerät es in Vergessenheit, wo sie begraben sind. Und tatsächlich findet sich aber jetzt nach 120 Jahren die Grabstätte des Christian Rosenkreuz, offenbar in dem Zentralgebäude der Rosenkreuz, also in diesem Haus des Heiligen Geistes, wie es auch genannt wird. Und nämlich weil einer der Brüder würde den Tempel, der also wirklich physisch existiert sozusagen, oder dieses Haus, das existiert physisch, würde den renovieren oder weiter ausbauen und nimmt eine Messingtafel von der Wand, die ist aber so fest verankert, dass gleich ein Mauerstück herausbricht und dahinter ist halt die Tür, auf der dann groß draufsteht, nach 120 Jahren werde ich mich offenbaren. Das ist der Spruch auf der Tür. Und es passiert das Ganze natürlich genau 120 Jahre nach dem Tod von Christian Rosenkreuz. Und dann beschließen die Brüder, also am selben Tag tun sie nichts mehr, am nächsten Tag also öffnen sie diese Tür und kommen dann in einen siebeneckigen Raum hinein, relativ klein, weil die Seitenkante dieser sieben Ecke ist 5 Fuß, also 1,60 oder so, ja, 1,5 Meter, ein bisschen drüber, genau. Und 8 Fuß hoch, hat oben so ein Art spitzes Gewölbe, also 7 Dreiecken, die das abschließen. Und in der Mitte ist eben anstatt eines Grabsteins oder sowas, ist dieser runde Altar mit der Messingplatte drauf. So weit sind wir bis jetzt gekommen. Und die eigentliche Begräbnisstätte ist also unter dem Altar. Der wird also jetzt zur Seite gerückt und da gibt es wieder eine Messingplatte, die wird also dann weggenommen und dann finden sie eben den Leichnam des Christian Rosenkreuz, der also vollkommen erhalten ist und in Händen ein Buch hält, das jetzt die Initialen L.T. hat, Liber Testamentum oder Liber Theos, das heißt das Buch Gottes. Das ist jetzt die höhere Stufe gegenüber dem Liber Mundi. Also das heißt, in dem Liber Mundi, das ist das Buch der Weisheit über die Natur. Das heißt, jener geistigen Kräfte, die der ganzen Natur zugrunde liegen, die, aus dem auch die Heilkräfte und sowas geschöpft werden. Aber da ist jetzt die rein die geistige Weisheit drinnen, in dem Liber Theos. Die andere Seite, beide zusammen haben wir wieder das Motiv Kain und Abel. Das Liber Mundi hängt mit dem Kainsmotiv zusammen, das Liber Theos hängt mit dem Abel-Motiv zusammen, also mit der reinen Erkenntnis der geistigen Welt. Das sind die beiden Pole, um die es geht. Und jetzt am Ende dieses Buches, das also tatsächlich auch in geschriebener Form vorliegt und wirklich in Händen gehalten wird, steht jetzt Folgendes. Ich sage es gleich in der deutschen Übersetzung, es sind also diese Bücher in Latein gehalten. Das dem Herzen Jesu eingepflanzte Samenkorn, Christian Rosenkreuz, stammte aus vornehmer und erleuchteter deutscher Familie. Er war für sein Jahrhundert der Mann, der durch göttliche Offenbarung, durch erhabenste Imaginationen, durch unermüdliches Bestreben den Zugang fand zu den himmlischen und menschlichen Mysterien und Geheimnissen. Er behütete seinen mehr als königlichen Schatz, den er auf seinen Reisen durch Arabien und Afrika gesammelt hatte, der aber seinem Jahrhundert noch unangemessen war, vor den späteren Generationen, bis er wieder ausgegraben würde, setzte treue und eng verbundene Erben ein über seine Künste und seinen Namen, er baute eine kleine Welt, die in allen Bewegungen der großen Welt entsprach und schuf schließlich ein Kompendium aller vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Geschehnisse. Dann gab er, von niemand gedrängt, einzig vom Geiste Gottes gerufen, seine erleuchtete Seele dem Schöpfer zurück unter den Umarmungen und Abschiedsküssen seiner Brüder. Obwohl er mehr als 100 Jahre alt geworden war, hatte er dennoch nie Krankheit an seinem Leibe erfahren, noch an anderen geduldet. Er war unser geliebtester Vater, sanftester Bruder, treuester Meister und lautester Freund. Hier ist er von den Seinen für 120 Jahre den Augen der Welt entzogen worden. Und danach einen Spruch, den wir kennen, ex Deo nascimur, in Jesu morimur, per spiritum reviviscimus. Reviviscimus, also aus Gott sind wir geboren, in Jesus sterben wir, durch den Geist werden wir wiedergeboren. Also die Urform des Rosenkreuzer Spruches.
Nicht Heiliger Geist und nicht Christus.
Genau, genau, genau.
Noch nicht, das ändert sich dann noch.
Das ändert sich dann noch, genau. Also wichtige Dinge sind drinnen, insofern also zum Beispiel zu dem ganzen Liber Mundi gehört natürlich auch dazu die Kenntnis der ganzen planetarischen Entwicklungskette. Das heißt, die Kenntnis der Vergangenheit, auch der Vergangenheit, die der Erde vorangegangen ist, und die Kenntnis der Zukunft, wo es hingehen kann oder hingehen soll. Wobei ihm da immer jetzt die Frage offen bleibt, ja, wie weit dieses Ziel erreicht wird. Das erreicht werden kann. Inwieweit dieses Ziel erreicht werden kann. Aber man kann, also voraussehen kann man sozusagen, was im Weltenplane drinnen liegt. Das ist jetzt sehr irdisch natürlich schon wieder ausgedrückt. Aber wie soll man das sagen? Wenn ein Künstler in der bildenden Kunst zum Beispiel, ein Bildhauer oder was, wenn er anfängt mit seinem Werk, eigentlich liegt das ganze Werk in dem Stein drinnen und er holt es heraus. Es ist von Anfang an da. Es war niemals nicht da.
Das hat der Michelangelo, sagt
es ja ganz, ganz David deutlich.
Ja. David vom Stein befreit.
Ne? Genau, also das ist so ein Beispiel. Oder in einer Symphonie, eigentlich ist in jeder einzelnen Note drinnen irgendwo die ganze Symphonie, in Wahrheit. Das, zumindest im Erleben des Komponisten einmal. Weil er könnte keine einzelne Note komponieren, wenn er nicht eigentlich das gesamte Erlebnis hätte, aus dem er es schafft. Natürlich nicht jetzt schon fertig aufgedröselt in einzelne Notenschritte, aber er hat das Werk als Ganzes. Und aus diesem Ganzen heraus kommt jede einzelne Note in Wahrheit. Sonst wäre es sonst nicht ein Noten zusammenflicken, das tut er nicht. Sondern er schafft sie aus dem Ganzen heraus.
Einerseits das und umgekehrt, wenn es dann da ist, so wie es dem Mozart vor den Kaiser gegangen ist, der Kaiser hat gesagt, kann er es nicht anders komponieren, es sind ihm zu viele Noten. Und Mozart hat gesagt, nein, es ist genau so und nicht anders.
Genau.
Der kann er keine Note wegnehmen.
Ja, richtig, ja. Richtig. Das.
Also, es wird sich alles auflösen, dieses Physische, in dem wir jetzt leben,
ja.
Ätherische, auch das Astrale, ne?
Ja.
Und so, und nur das,
und dann,
das Seelische, das Ichhafte
bleibt. Genau.
Hast du da gemeint den Punkt, wo die Erdentwicklung als Erde endet?
Ja.
Also du meinst praktisch diesen, wo ein Pralaya, heißt das,
genau,
stattfindet,
genau,
vor dem Jupiter,
genau,
der kommen soll?
Genau. Genau, oder das neue Jerusalem, wie es die Apokalypse nennt. Genau,
das
ist noch lange bis dahin. Und dann folgen ja nach dem neuen Jupiter und so noch weitere Stufen. Also,
aber das ist auch, das passt zum Thema, weil das ist die Zukunft,
genau,
der menschlichen und planetarischen Entwicklung. Ne?
Genau.
Und das hat er
Das ist wichtig, weil eben um das Buch der Natur zu verstehen, auch um unsere heutige Natur zu verstehen, in Wahrheit muss ich zurückblicken auf die vorangegangenen Inkarnationen der Erde, wenn man es jetzt so nennen will, aber eben auch einen Vorblick haben auf die künftigen. Weil die Gegenwart, die wir jetzt haben, ist wirklich der Zusammenfluss dieser beiden Ströme. Was aus der Vergangenheit kommt oder geblieben ist als Wirkung, sagen wir es einmal so, aber auch durch das, was uns aus der Zukunft entgegenkommt, wenn man so will. Sonst wird man nie das Ziel treffen können. Also das ist ganz wichtig.
Für den Schöpfer ist ja Vergangenheit und Zukunft eine Illusion, oder?
Ja.
Auf der Ebene.
Ja,
der
Schöpfer, ja, natürlich. Oder? Natürlich. Also,
er hat Anfang und Ende, wie ein Komponist hat er vor sich, oder?
Genau. Hat gleichermaßen vor sich, ja.
Und dann komponiert er halt. Und dann das dauert halt dann.
Das dauert, dann, das ist richtig.
Das geht sich dann aus, ne?
Das ist richtig.
Ja.
Richtig, aber dahinter im Geistigen ist es in einem Moment da.
Genau.
Das ist das Schwierige. Ja, also das ist jetzt die Vorbereitung und eben das wird geschildert in der Fama Fraternitatis eben. Was nicht geschildert wird darin, ist die eigentliche zentrale Einweihung des Christian Rosenkreuz. Denn das alles, was da jetzt geschildert wird, ich meine, da jetzt in dem Schluss ist natürlich einiges drinnen, aber wie es zu dem kommt, dass er dieses Liber Theos schreiben konnte, dass er über das Liber Mundi, das Liber Mundi nämlich konkret betrifft ja eben die Erdentwicklung, natürlich mit der Perspektive nach hinten und vorne, aber zentral diese Sache, alles was darüber hinausgeht, wie er in das eingeweiht wurde, das erfahren wir in der Fama Fraternitatis nicht, sondern das ist eben jetzt niedergelegt in der kymischen Hochzeit. Und die denke, wenn wir uns dann das nächste Mal anschauen. Das
nö, 10 Minuten hätten wir noch, schaffst
du. Ja, ich glaube, das macht
keinen. Das ist eine Illusion.
Genau. Okay. Das ist ja alles kein Problem. Ja, und da werden wir eine Zeit lang kauen. Und ich sage euch gleich, also wir werden viel mit diesen Bildern zu tun haben und es wird nicht immer gleich eine Erklärung dazu geben. Wir werden nur versuchen, uns einmal die Bilder zu vergegenwärtigen, ganz stark, und sie einmal sprechen zu lassen. Aber ich möchte versuchen, weil erstens, es gibt von Steiner gar nicht so viel, lustigerweise, dazu.
Einen langen Vortrag gibt
es. Es gibt einen langen Vortrag, der interessanterweise an ein öffentliches Publikum gerichtet ist. Also das heißt, die keine anthroposophischen Vorkenntnisse hatten, wo einfach diese Schrift erläutert, wo natürlich gerade die tieferen Geheimnisse nicht rauskommen, nicht genannt werden. Also gerade ganz wichtige Dinge kommen in dem langen Vortrag eben nicht vor. Das ist auch bezeichnend. Das macht gar nichts. Wir werden versuchen zu leben mit den Bildern einmal. Und ich meine, Einzelnes springt dann eh sehr stark an, aber anderes wieder bleibt vollkommen rätselhaft. Das macht nichts. Wir werden schauen, wie man umgehen kann damit. Weil das ist das Geheimnis der kümischen Hochzeit, das ist der Grund, warum sie auch wirklich niedergeschrieben wurde letztlich. Sie soll ja eine Anregung für Menschen sein, die das lesen. Eine Anregung sein, diesen Weg zu gehen. Und den kann ich nur gehen, wenn ich wirklich ringen muss mit den einzelnen Bildern. Das heißt, wenn ich nicht gleich ein Patentrezept habe, bedeutet das, weil dann wird der Intellektuelle sagen nachher, aha, hab's verstanden, ist klar, ist mir einsichtig, gut, kümmische Hochzeit abgehakt, haben wir auch verstanden, Buch. Nächstes Buch. Genau das soll es nicht sein. Sondern es führt dich vor Bilder, die dich vor Rätsel stellen. Und indem du dir Rätsel löst, und zwar durchaus individuell löst, weil es wird vielleicht auch nicht jeder auf die gleiche Lösung kommen, obwohl zwar natürlich was Gemeinsames dahinter steckt, aber jeder wird eine individuelle Facette davon erleben und daraus ganz individuell für seinen eigenen Schicksalsweg, für seine Schicksalsaufgabe Kraft sammeln. Weil das ist ja das Eigentliche, um was es geht. Es geht nicht darum, jetzt erfahren wir, was in der kümischen Hochzeit steht. Jö, schön, jetzt haben wir wieder was gelernt. Sondern Wert hat es dann, wenn es meine geistigen Kräfte stärkt, hier meine schicksalsmäßige Aufgabe, die ich mir gewählt habe, für dieses Leben besser erfüllen kann damit. Und das geht es eigentlich. Es geht nicht darum, sich über irgendwas zu informieren. Jetzt weiß ich's. Sondern es ist eine Unterstützung, eine Kraftquelle, damit ich die Aufgabe, die ich mir gewählt habe, besser vollziehen kann. Darum geht es letztlich auch bei den ganzen Sachen, die Steiner gegeben hat. In Wahrheit spricht er nirgends dort, um den Leuten jetzt zur Kenntnis zu bringen, so schaut es in der geistigen Welt aus. Das ist nur der Nebeneffekt. Der Haupteffekt ist, sammelt Kraft dadurch, damit ihr eure Schicksalsaufgabe besser erfüllen könnt. Im Dienste der ganzen Menschheit letztlich. Es ist natürlich sehr groß gesprochen, aber im Dienste der Menschheit heißt schon, dass ich mal mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, eben etwas für sie tue, geistig für sie tue.
Also zuerst, ich weiß ich's, und jetzt dann, ich kann, jetzt kann ich's.
Ja, genau. Das Wesentliche ist da wirklich, jetzt kann ich's.
Und angefangen mit mir selbst, oder?
Ja.
Dass ich für mich was tue als Mensch, heißt, ich muss einmal erkennen, was ist der Mensch überhaupt?
Genau.
Dass ich anfangen kann, irgendwas.
So ist es. So ist es. So ist es. Und überhaupt die eigene Schicksalsaufgabe erkennen und so weiter. Also, das ist ja alles nicht wirklich so leicht. Und dazu soll es eine Unterstützung sein. Und dafür ist es eben gut, dieses Ringen damit. Dass er im Wald genauso auch bei den Schriften Steiners da sein muss, wenn man wirklich was davon haben will. Sie machen es einem nämlich nur scheinbar leichter, dass man sagt, aha, ja, eigentlich, das versteht man als heutiger Mensch, ja, kann ich nachvollziehen, jetzt weiß ich, wie es dazugeht in der geistigen Welt. Dann habe ich aber das Wesentliche in Wahrheit noch nicht erfasst, sondern spannend wird es dort, wenn ich auf irgendwas stoße, wenn man sagt, was meint er da jetzt damit?
Ja,
wo ich wirklich ins Grübeln komme, also grübeln soll ich gar nicht, aber wo ich zumindest eingestehen muss, ich verstehe einfach nicht, was er da sagt. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich drehe es hin, ich drehe es her, die Worte höre ich wohl, aber was wirklich damit gemeint ist, weiß ich nicht. Und das Spannende ist, oder gut ist es, in meinen späteren Jahren sagt man, ich habe irgendein Werk schon 10-mal gelesen oder was. Und beim 11. Mal sage ich mir, eigentlich verstehe ich das gar nicht. Bis jetzt habe ich geglaubt, ich verstehe es. Genau. Und jetzt komme ich darauf, ich verstehe noch gar nichts. Dann wird es interessant. Also die Kunst ist sozusagen darauf zu kommen, dass man es nicht versteht. Obwohl man gedacht hätte, man versteht es. Natürlich hat man auf einer gewissen Ebene was verstanden. Aber man merkt dann erst, wie weit unten diese Ebene ist und wie viel mehr es da noch gibt. Und dieses Mehr brauche ich aber, um wirklich tätig werden zu können. So eine gewisse untere Ebene kann ich sagen, aha, ich habe eine gewisse Orientierung und weiß Bescheid. Und das ist so, wie wenn ich in der Schule halt jetzt buchstabieren gelernt habe. Das ist gut und wichtig und notwendig, aber eine Dissertation kann ich damit noch nicht schreiben, wahrscheinlich. Abgesehen davon, wie wichtig das ist, ist ein anderes Kapitel, aber von mir ist ein Roman oder eine Dichtung oder was, kann ich damit noch nicht verfassen. Da habe ich noch einen weiten Weg. Also das zu erkennen, weil das geht immer weiter. Selbst wenn ich dann schon jetzt nach endlichen 20, 30, 40 Jahren ein bisschen weitergekommen bin, bin ich immer noch weit, weit weg von dem, was eigentlich noch herauszuholen wäre. Und das ist der Grund, warum eben solche Bücher wie die Kymische Hochzeit durchaus heute auch noch wertvoll sind und Anregungen geben können. Weil wenn es nur ein historisches Dokument wäre, man sagt, ah ja, es ist aus vergangener Zeit, da muss ja mystisch und okkult sein, das ist zu wenig. Aber es steckt genug drinnen an Bildern, mit denen wir heute noch arbeiten können. Wenn es uns einmal gelingt, überhaupt das Bild so weit zu bringen, dass eben das Sinnbild, das sinnliche Sinnbild verschwindet und das eigentliche Gespür, das gemüthafte Gespür dafür erwacht, was es eigentlich ist. Also das heißt, dass das Bild mich hinführt zur eigentlichen Imagination, die als das Gespür beginnt. Weil zuerst ist sie einfach eine ganz unbestimmte Seelenstimmung. Aber eine, die mich total berührt und nicht loslässt. Mehr ist es zunächst nicht. Und die sich dann klärt. Und da kann es hinführen. Das ist ein ganz gutes Mittel noch. Nächstes Mal.
Den zweiten Teil von Goethes Faust und seine Märchen vergleichbar? So von der...
Ja, also von der
Undurchdringlichkeit
ja,
der Bilder?
Ja, durchaus. Durchaus. Und es ist sehr stärker von der Wirkung, es ist ja unheimlich komprimiert im Grunde. Es ist so unendlich lang, ist die Geschichte ja gar nicht. Es ist also ein 7-Tage-Werk, das sieht man. Also das ist auch gegliedert, aber es ist nicht so riesig umfangreich. Es ist maximal ein Drittel von dem.
7-Tage-Werk. Ich glaube, die Göttliche Komödie ist auch ein 7-Tage-Werk.
Na gut, nein, es ist die Hälfte, aber da ist noch Kommentar, glaube ich. Ja, das ist nur ein Anhang. Also gut, die Hälfte.
Sagen die göttliche Komödie sind auch 7 Tage, oder? Glaube ich, oder nicht? Oder ist es, aber zumindest am Karfreitag passiert es?
Am Karfreitag passiert es, beginnt es, ja.
Ob es jetzt, weiß ich gar nicht, 7 Tage sind.
Ja, wird in etwa hinkommen. Wird in etwa. Also man kann Tage. Sogar nachrechnen, ja.
Oder 3 Tage,
ja.
So, verstehe. Ja. Aber das sind ja auch, das ist ja auch schon wieder ein Sinnbild in sich, diese 7 Schritte oder
so
3 Schritte.
So ist es, ja. So ist es.
Bis nächste Woche.
Bis nächste
Papa.
Woche.
Papa. Papa. Papa.